NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Juni 1960. Der Kongo wird unabhängig.
Würden Sie in einem Land Urlaub machen, das einen Völkermörder mit Denkmälern ehrt?
Würden Sie ein Getränk bestellen, das nach dem Opfer eines brutalen politischen Mordes benannt ist?
Und würden Sie ein Gerät kaufen, an dem Blut klebt?
Eine ehrliche Antwort auf alle drei Fragen müsste wohl ja lauten.
Wahrscheinlich waren Sie schon in Belgien, wo bis heute viele Statuen und Straßennamen an König Leopold II. Erinnern.
Vermutlich haben Sie schon Lumumba getrunken, heißen Kakao mit Rum.
Und ganz sicher haben Sie heute schon Ihr Handy benutzt, in dem Kobalt und Coltan verarbeitet sind.
Alle drei Antworten haben viel zu tun mit der Geschichte eines Landes, das heute vor 60 Jahren unabhängig geworden ist, der Kongo. Der zweitgrößte Flächenstaat Afrikas liegt in der Mitte des Kontinents und ist zum großen Teil mit schwer zugänglichem Regenwald bedeckt. So wird das riesige Gebiet als eines der letzten Ende des 19. Jahrhunderts von europäischen Kolonisatoren entdeckt.
Die Besonderheit beginnt schon damit, dass am Ende der Berliner Konferenz, bei der sich europäische Mächte Afrika wie einen Kuchen aufgeteilt haben, der Kongo das einzige Gebiet war, was nicht als Kolonie hervorging, sondern als Privateigentum des belgischen Königs.
Boniface Mabanza ist im Kongo geboren, hat in der Hauptstadt Kinshasa Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und arbeitet heute für die katholische Entwicklungsarbeit in Deutschland.
Und wie man sich das vorstellen kann, mit Privateigentum kann man auch umgehen, wie man will.
Vor der Konferenz hatte der belgische König den Afrika-Forscher Stanley beauftragt, den Stammesführern am Kongo-Fluss für Schnaps und Glasperlen ihr Land abzukaufen und damit auch, das wird den Verhandlungspartnern verschwiegen, die Arbeitskraft der Menschen. Als größter Landbesitzer der Welt lässt Leopold ab 1885 den Kongo gnadenlos ausplündern. Söldner und schwarze Hilfstruppen zwingen die Kongolesen, das auf dem Weltmarkt extrem begehrte Kautschuk zu liefern.
Wir baten die Weißen inständig, uns in Frieden zu lassen, weil wir keinen Kautschuk mehr sammeln konnten. Aber die sagten, geht, ihr seid selbst bloß Tiere, ihr seid nur Fleisch. Wenn wir zu wenig Kautschuk ablieferten, kamen die Soldaten und töteten uns.
Zum Beweis ihres harten Durchgreifens liefern die Soldaten den Beamten des Königs körbeweise abgehackte Hände. In 20 Jahren Zwangsarbeit sterben etwa 8 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung. Als die sogenannten Kongo-Gräuel weltweit bekannt werden, muss Leopold das Gebiet an den belgischen Staat abtreten. Aber auch als normale Kolonie wird das Land weiter ausgebeutet. Die allmächtige staatliche belgische Minengesellschaft Union Minière exportiert im großen Stil Kupfer, Gold, Diamanten, Zink und später auch das Uran für die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Die Belgier sind stolz auf ihre Musterkolonie und besetzen alle Schlüsselpositionen in Verwaltung, Wirtschaft und Armee mit Weißen. Für die Schwarzen bedeutet das
Apartheid vor Apartheid. Die Einheimischen hatten Gebiete, die ihnen zugewiesen waren. Und um die Stadtviertel zu betreten, in denen die Belgier gelebt haben, brauchten sie Passierscheine.
Weil den Kongolesen die Gründung von Parteien verboten ist, beginnen Mitte der 50er Jahre einige Intellektuelle in Kulturvereinen den Widerstand zu organisieren. Ihr Vorbild: junge, unabhängige Staaten wie Ghana und Guinea. Führender Kopf im Kongo ist ein junger, großer, smarter Mann und begeisternder Redner.
Patrice Emery Lumumba ist zum Symbol geworden für den Kampf der Kongolesen, Kongolesinnen, für ihre Würde und vor allem für die Autonomie.
Als Anfang 1959 nach einem Fußballspiel zum ersten Mal 30.000 Menschen wagen, auf die Straße zu gehen, lässt die Kolonialverwaltung scharf schießen. Doch die Unruhen sind ein Schock für die Belgier, die plötzlich realisieren, dass im Kongo ein ähnlich blutiger Befreiungskrieg droht wie in Vietnam oder Algerien. Schon 1,5 Jahre später entlassen sie das Land fast völlig unvorbereitet in die Unabhängigkeit, mit dem klaren Ziel, hinter den Kulissen trotzdem die Kontrolle zu behalten. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre.
80 Jahre verwandte Belgien darauf, den Kongo zu kolonisieren. Und als es ihn zerstückelt hat, beschließt es plötzlich, ihn fallen zu lassen. Im Vertrauen, dass das Fehlen von Führungskräften und politischer Streit ihm das Land auf Gnade und Ungnade ausliefern wird.
Die Kolonialherren glauben, dass die Schwarzen sich mit ein paar Villen und Staatskarossen zufrieden geben und das Regieren und vor allem die Gewinne aus den Rohstoffen weiter den belgischen Beratern überlassen. Doch bei den ersten Wahlen gewinnt Lumumbas Partei die meisten Stimmen, er wird Premierminister. Beim Festakt zur Unabhängigkeit am 30. Juni 1960 spricht zunächst König Baudouin von Belgien, Urgroßneffe Leopolds.
Meine Herren, die Unabhängigkeit des Kongo ist der Erfolg des Werkes des genialen Leopold II. Von ihm begonnen mit hartnäckigem Mut und von Belgien mit Ausdauer zu Ende geführt.
Dann ergreift, gegen das Protokoll, Patrice Lumumba das Wort.
Er hat eine Rede gehalten, die in die Geschichte eingegangen ist.
Man hat uns mit Ironie behandelt, mit Herablassung, Beleidigungen, Schläge, morgens, mittags und abends, weil wir Neger waren. Wer wird die Erschießungen vergessen? Die Kerker, in denen jene schmachteten, die sich dem Unrechtsregime, der Unterdrückung und der Ausbeutung nicht unterwerfen wollten.
Zum ersten Mal wagt ein Afrikaner den Kolonialherren die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Der deutsche Journalist Fritz Schatten ist vor Ort.
Die Belgier saßen dann plötzlich mit versteinerten Gesichtern da, dass ihre weihevolle Stunde durch Lumumbas Worte entweiht worden war.
Es gibt viele Historiker, die sagen, dass der Verlauf der Unabhängigkeitsfeier das Todesurteil für Lumumba war.
Doch zunächst herrscht Euphorie bei den 14 Millionen Kongolesen. Sie feiern mit dem Independence Cha-Cha ihre neue demokratische Republik Kongo. Independence Cha-Cha.
Unabhängigkeit ist erklärt. Die Freiheit haben wir erobert. Am runden Tisch haben wir gesiegt. Die Freiheit erobert.
Fünf Tage später meutern einige Soldaten gegen ihre weißen Vorgesetzten. Bei Unruhen werden auch belgische Offiziersfrauen vergewaltigt. Und 10 Tage später spaltet sich die rohstoffreichste Provinz Katanga ab. Mit offener Unterstützung belgischer Truppen. Die erwartete und erwünschte Kongo-Krise ist da. Scharen westlicher Journalisten strömen ins Land.
Terror und Trümmer sind die Attribute einer Freiheit, die viele für verfrüht halten. Die Weißen fliehen vor der Wut des aufgepeitschten Pöbels.
Lumumba versucht, sein Land aus dem Kalten Krieg herauszuhalten, der damals auf dem Höhepunkt ist. Das erklärt er dem deutschen Reporter Peter Scholl-Latour.
Wir wollen auf jeden Fall Intrigen zwischen den großen Blocks vermeiden. Wir wünschen, dass die Lösung am Kongo selbst gefunden wird.
Scholl-Latour hält ihn trotzdem für einen verkappten Kommunisten.
Im Interview gibt er das allerdings nicht zu. Lumumba ist, wie gesagt, ein kluger Taktierer.
Wir erwarten hingegen von Afrika und von seinen führenden Köpfen, dass sie an ihrem Entschluss, auf der Seite der Freiheit zu stehen, festhalten. Auch gegen die Versuche der Unterwanderung, die von Moskau und seinen Satelliten betrieben werden.
Sagt Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier im fernen Bonn bei der Eröffnung der Afrikawoche im Oktober 1960. Es klingt im Nachhinein wie eine Drohung. Lumumba aber begeht den entscheidenden Fehler. Weil die UNO-Truppen im Land nicht gegen die völkerrechtswidrige Abspaltung der Katanga-Provinz einschreiten, lässt er seine Soldaten in sowjetischen Militärmaschinen zum Einsatz bringen. Damit macht er sich endgültig zum Todfeind der USA, die den Kongo längst als ihre Einflusssphäre ansehen. Später veröffentlichte Dokumente belegen, US-Präsident Eisenhower persönlich schlägt Lumumbas Ermordung vor. Der CIA kabelt an sein Büro vor Ort.
Im Interesse der freien Welt haben wir beschlossen, dass die Ermordung Lumumbas unser vorrangiges Ziel ist.
Die von den USA und Belgien unterstützten Gegner Lumumbas im Kongo, Staatspräsident Kasavubu und Armeechef Mobutu, erklären ihn für abgesetzt. Nach einer gescheiterten Flucht sperren sie ihn in ein berüchtigtes Foltergefängnis. Doch Lumumbas Popularität fürchten sie weiter. So wird er auf belgischen Druck und in einer belgischen Maschine ausgeliefert an seinen Erzfeind Tshombe, den Anführer von Katanga. Unter den Augen belgischer und UNO-Offiziere wird Patrice Lumumba dort weiter schwer misshandelt und am 13. Januar 1961 erschossen. Zwei belgische Polizeioffiziere erledigen den Rest, wie eine Fernsehdokumentation 40 Jahre später zeigt.
Einer erzählt ganz stolz, wie er Lumumbas Körper zerstückelt hat und unter Anwendung von chemischen Substanzen hat verschwinden lassen, damit seine Anhänger keinen Ort haben, wo sie sich an ihn erinnern können.
Nicht ohne sich ein Souvenir zu sichern, Lumumbas Schneidezähne.
Sind sie herausgefallen oder haben sie herausgerissen? Er hatte ein sehr gutes Gebiss.
Als der Mord bekannt wird, gehen Hunderttausende Demonstranten weltweit auf die Straße, auch in Rom, Paris, London und New York. Jean-Paul Sartre.
Tod hat Lumumba aufgehört, eine Person zu sein, um Afrika zu werden.
Mit Lumumba und seiner Gruppe war es eine verpasste Chance. In den paar Monaten, in denen sie an der Macht waren, konnte man sehen, was möglich ist. Aber diese Chance als politische Akteure haben sie nicht gehabt.
Und so wird nichts aus einer wirklichen Unabhängigkeit für den Kongo. Wenig später macht sich Armeechef Mobutu zum Diktator. Seine 32-jährige Kleptokratie sucht in Brutalität, Korruption und bizarrem Personenkult ihresgleichen. Der Bevölkerung fühlt sich Mobutu nicht verantwortlich. Seine Macht hat er schließlich vom Ausland bekommen.
Alles, was Mobutu getan hat, Menschenrechtsverletzungen, persönliche Bereicherung, alles wurde ihm verziehen, solange er dem kapitalistischen Block die Treue gehalten hat.
Ab den 80er Jahren wird die staatliche Struktur noch weiter geschwächt. Internationaler Währungsfonds und Weltbank verordnen dem inzwischen völlig verschuldeten Land Strukturanpassungsprogramme, sprich einen strikten Sparkurs.
Ich habe das persönlich noch erlebt, wie von heute auf morgen der Staat die Lehrer nicht mehr zahlt. Wenn jemand krank ist und zur Behandlung geht, muss er bar zahlen.
Das nennt sich im Kongo La Motivation und gilt bis heute für jede staatliche Dienstleistung. Und als Mobutu 1997 endlich gestürzt wird, geschieht das in einem Krieg, in dem wegen der begehrten Rohstoffe längst auch Nachbarländer, Warlords und internationale Konzerne mitmischen.
Mit dem ersten Kongo-Krieg wurde ein Paradigma vollzogen. Veränderung geschieht im Kongo nicht durch Demokratisierung, sondern durch Militarisierung.
Bis heute terrorisieren sogenannte Befreiungsbewegungen, oft aber auch die reguläre Armee, die Zivilbevölkerung im Osten des Landes mit einem permanenten Kleinkrieg, der sich durch Rohstofflieferungen für Waffen speist. Zwei Drittel der Weltproduktion des für Computer, Handys und Elektroautos extrem wichtigen Kobalt und Coltan stammen aus dieser Gegend.
Dieser unheilvolle Allianz zwischen lokalen Eliten und Eliten in globalen Machtzentren führt dazu, dass dieser Reichtum, der als Segen erlebt werden sollte, heute als Fluch empfunden wird von der Bevölkerung vom Kongo selbst.
Für $2 bis $3 am Tag schürfen im Ostkongo Menschen unter verheerenden Bedingungen nach den wertvollen Stoffen, darunter viele Kinder. Und während die Bevölkerung zu den ärmsten der Welt zählt, ziehen Rohstoffgroßkonzerne wie die Schweizer Glencore oder die belgische Umicore hohe Gewinne aus dem Land. Ein schwacher Staat erhebt eben kaum Steuern und kann erst recht keine Umwelt- oder Sozialstandards setzen.
Wenn die Betroffenen sowas wie einen internationalen Gerichtshof für Konzerne hätten, und Menschen aus dem Kongo hätten die Möglichkeit zu sagen, okay, der Konzern A oder B baut Coltan hier ab, aber die Umweltstandards werden nicht respektiert, die Sozialstandards, das würde etwas bringen.
Obwohl der Kongo weltweit als Beispiel für einen gescheiterten Staat gilt, zieht Boniface Mabanza von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika aus der Geschichte seines Heimatlandes Hoffnung für die inzwischen fast 100 Millionen Menschen dort.
Wenn ich die Berichterstattung von Deutschland aus lese, das ist alles deprimierend. Aber wenn man im Kongo ist, es ist anders. Man sieht Widerstand.
Bei den letzten Wahlen 2018 gelingt es dem Lager des korrupten Ex-Präsidenten Kabila und seines Nachfolgers Tshisekedi mit massiver Wahlfälschung nur ganz knapp, einen demokratischen Neuanfang zu verhindern.
Man sieht Menschen, die nicht da sitzen und sie warten auf Rettung von Europa oder von Amerika. Nein, jeden Tag versuchen sie, die Situation zu verändern. Ich glaube, das gibt Hoffnung für die Zukunft.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Proklamation der Unabhängigkeit des Kongo am 30. Juni 1960. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.